On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in the jail.
Oh, boy.
On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty, and the judge's gavel fell. I got stripes around my shoulders. I got chained around my feet. I got stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down.
Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge mache ich alles ein bisschen anders, habe ich mir gedacht, denn es ist die letzte Folge, die ich in Lübeck produzieren werde. Eine kleine musikpädagogische Ära geht zu Ende und ich konnte nicht anders, als mit Johnny Cash zu starten. Denn ebenso wie Annette Ziegenmeier hatte er ein Herz für die Arrestierten und hat sie im Knast besucht, um ihnen mit Musik zumindest zeitweise eine schöne Zeit zu schenken. Als Professorin für Musikpädagogik an der Musikhochschule Lübeck ist Annette die Leiterin eines Projekts namens Auftakt, über das wir in dieser Folge sprechen werden. Und Julia Peters ist eine der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in diesem Projekt, die das Gruppenmusizieren Studierender mit Jugendlichen, die straffällig geworden sind, im Jugendarrest in Molsfelde explorativ und ethnografisch erforscht. Annette und Julia sind dankbar dafür, dass die Lübecker Posel-Stiftung dieses Projekt unterstützt, und das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Bevor unser Gespräch gleich startet, noch ein weiterer kleiner Hinweis. Wie das Schicksal am Tag der Aufzeichnung es so wollte, war einer von Julias Söhnen mit uns im Raum, weil die LehrerInnen an seiner Grundschule einen Weiterbildungstag an ihrer Schule durchgeführt haben. Und so ist Friedrich auch immer mal wieder im Hintergrund zu hören. Also bitte nicht erschrecken und viel Spaß beim Zuhören. Begann das bei dir? Woher kam dein Interesse für Musik im Jugendstrafvollzug? Und was war damals so deine ursprüngliche Vision, als du dachtest, mit dem Thema will ich mich als Musikpädagogin beschäftigen?
Bei mir war das damals ein Thema, da war ich noch in Wuppertal an der Bergischen Universität als akademische Rätin in der Musiklehrkräftebildung tätig. Und ich hatte damals, ich habe ja selber eine gymnasiale Ausbildung genossen und hatte aber dann die Aufgabe, tatsächlich für Hauptreal- und Gesamtschule auszubilden. Und damals kam ja sehr stark der Inklusionsdiskurs auf und ich habe festgestellt, ja, da hatte ich eigentlich überhaupt nichts zu bieten, weder an Erfahrungen noch an literarischen Erkenntnissen, und musste mich dann wirklich einarbeiten in diese Materie und habe dann das einerseits natürlich auch klar mit Literatur getan. Und auf der anderen Seite sind mir so mein Netzwerk aufgebaut zu Leuten, die in Kontexten arbeiteten, wo es eben darum ging, mit Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarfen zu arbeiten. Und so habe ich mir das quasi selbst beigebracht. Und ich hatte dann ein Seminar mit Studierenden. Ich glaube, da ging es darum, in verschiedene Kontexte zu gehen. Also wir waren an der Hauptschule, wo so eine Rockklasse aufgebaut wurde. Wir waren in der Feuerwache, also in ganz unterschiedlichen Kontexten.
Was passiert in der Feuerwache?
Also da wurde mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die gerade eben nach Deutschland gekommen sind und kein Deutsch sprachen. Und da gab es eben so inklusive Musikangebote. Mein Kollege arbeitete im Gefängnis und der sagte, Mensch, das wäre eigentlich auch ein guter Ort, den wir da einpassen könnten in das Seminarkonzept. Und wir haben das dann gedacht, okay, wir machen das einfach mal und sind an die JVA Wuppertal-Ronsdorf gefahren. Und was ganz spannend war, dass die beiden Justizlehrkräfte dort vor Ort, Herr Zipfel und Herr Dreger, weiß ich noch genau, die waren völlig Feuer und Flamme von dieser Idee, dass man doch was mit Lehrkräften machen könnte, also an der Uni. Und dass Musik sozusagen der Gegenstand sein könnte, mit dem man irgendwie eine Begegnung organisiert.
Das kam also auch von den Leuten aus dem Jugendstrafvollzug.
Genau. Das kam, und das war wirklich, wir waren alle so total high. Nur wir beide waren dort und haben mit diesen zwei Lehrkräften zusammen überlegt und uns die Köpfe heiß geredet. Und Musik war tatsächlich so unser Motor und wir haben gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir gehen jetzt sozusagen über ein Semester mit Studierenden da rein. Und das fing einfach an, dass wir gesagt haben, wir teilen uns auf. Also jeweils eine Person von der Uni, eine Person von der vom Justizvollzug, begleiten eine Gruppe von Jugendlichen, straffällig gewordenen Jugendlichen. bis zu 3 Studierenden. Und so haben wir das dann erstmal gestartet.
Genau. Cool, also direkt als multiprofessionelles Team, was genau. Ja heute so in aller Munde mhm. ist, dass das wichtig ist, dass Menschen verschiedener Welten ihre Expertisen zusammenbringen. Mhm. Genau. Jetzt würde ich gerne Julia direkt mit ins Boot holen, damit man sie auch direkt hört. Du hast vor jetzt auch schon 2 Jahren wahrscheinlich entschieden, dass du in Musikpädagogik promovieren willst mhm. bei Annette mhm. und auch genau in dem Bereich forschen möchtest. Und da würde mich auch interessieren, warum du das entschieden hast.
Also mich treibt in meiner pädagogischen Praxis seit jeher irgendwie um, mit Jugendlichen zu arbeiten in speziellen Kontexten, in speziellen Situationen. Genau, ich war in Südafrika und in Chile, habe ich in den Slums gearbeitet und habe immer so geschaut, wo gibt es Orte, die bislang noch nicht mit Musik bespielt werden oder wo keine Musik gemacht wird, was aber nicht grundsätzlich auszuschließen ist. Und Annette und ich sind darüber irgendwie ins Gespräch gekommen, beziehungsweise als du hier neu angefangen hast, über die Studiengangsentwicklung und haben so festgestellt, wir haben da eine ziemlich große Schnittmenge. Und dann hat sich das so entsponnen irgendwie. Und dann hast du mich irgendwann gefragt oder ich habe, glaube ich, auch gesagt gehabt, ich würde total gerne promovieren, habe das irgendwie lange schon vor. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass du gesagt hast, hast nicht Lust, dass wir das irgendwie zusammen machen. Und dann haben wir uns an den Antrag gemacht.
Und jetzt würde ich direkt auch so ins Thema einsteigen wollen. Annette hat ja seit mehreren Jahren jetzt auch diese Projekte, wo Musik vermitteln Studierende in die JAA Molsfelde gehen und da immer eine Woche mit Jugendlichen, die da gerade ihre Zeit verbringen müssen, verbringen und sich als Team überlegen, was können wir mit den Jugendlichen musikalisch anstellen, wie können wir da unsere Expertise reinholen und wie können wir schöne Erfahrungen mit den Jugendlichen machen, also auch wo beide Seiten von profitieren. Und da bist du ja seit einiger Zeit mit drin und beforscht das als Ethnografin qualitativ und explorativ. Mhm. Was ich auch spannend fände, mal zu hören von dir, hast du da Sachen beobachtet als Ethnografin, die das so von außen beobachtet, die dir vorher gar nicht so bewusst waren?
Ja, also was immer wieder ein spannender Moment ist, wenn so Rollendiffusionen letztendlich auftauchen. Also wenn du eigentlich mit einer Vorstellung reingehst, also ich kann vielleicht von mir selber sagen, ich habe, weil ich das Feld ja überhaupt gar nicht kannte, einen Besuch gemacht an einem, es war mein erster Besuch, an einem Novembertag, bin morgens hingefahren, es hat tierisch geregnet, es war dunkel und ich kam da an und graue Wolken und dann dieses Gebäude irgendwie in the middle of nowhere. Und ich bin da rein, ich war, also hatte so eine Beklemmung, irgendwie so ein Gefühl. Und aber irgendwie, also es war total nett, ich wurde unheimlich nett empfangen und hatte dann mir vorgenommen, ich wollte was über die Musikpraxis der Jugendlichen erfahren. Also ich wollte irgendwie wissen, was hören die, womit beschäftigen die sich, was finden die interessant. Bin irgendwie so mit dieser Vorstellung da rein, dass ich mit denen ins Gespräch komme. Und je länger der Tag dann Fortschritt oder Voranschritt, umso klarer wurde mir, okay, ich kann hier überhaupt nichts ausrichten heute. Ich muss hier einfach nur sein und einfach da sein. Ich darf kein Vorhaben haben, sondern ich muss einfach die Zeit auch aushalten und ohne eine spezielle Absicht irgendwie zu haben. Weil du ja sonst, wenn du irgendwie mit Musik kommst oder aus deiner beruflichen Praxis kommst, irgendwie immer was machen möchtest. So kannte ich das. Und dieses einfach völlig absichtslose Dasein, es war überhaupt nicht einfach, mit den Jugendlichen so ins Gespräch zu kommen und schon gar nicht irgendwie über Musik. Das war nicht so. Die saßen da irgendwie und das hatte ich so gar nicht erwartet.
Aber das war schon dein Vorhaben, dass du mit den Jugendlichen direkt ins Gespräch kommst?
Ja, genau. Das war total. Also war eigentlich mein Vorhaben. Ich wollte eigentlich ganz viel sprechen. Und ich habe, glaube ich, mit 2 Jugendlichen 2 Sätze gesprochen am letzten Tag.
Und weißt du noch, was da der Inhalt war?
Ja, dass das Radio scheiße ist.
Also der Radiosender, der da läuft.
Ja, oder? Es ist je nachdem, wo sie wohl im Gebäude sind, empfangen sie unterschiedliche Sender, die in Schleswig-Holstein irgendwie laufen.
Und das war das nicht ist, ihre Musik, nee,
es ist
die
überhaupt
sie haben
nicht
wollten.
Ihre Musik. Nee, also wenn der Schlager läuft oder so, das ist so gar nicht deren.
Okay. Genau. Das ist eigentlich auch eine gute Brücke zum Thema, in das wir jetzt tiefer einsteigen, dass ihr ja, also wenn ihr im Strafvollzug Musik macht oder Studierende dabei beobachtet, dass Musik da ein Tool ist und als Ressource betrachtet wird, die bei der Resozialisierung helfen kann, der Jugendlichen, die da eben sind.
Genau, kann ja vielleicht nochmal darauf zurückgehen, wieso ich eigentlich dahin gegangen bin an diesen Ort. Und ich habe damals, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, tatsächlich für mich so das Bedürfnis gehabt, ich wollte mehr auch über diese Jugendlichen erstmal erfahren, die ich ja im Gymnasium in meiner 10-jährigen Lehramtszeit so gar nicht so en masse erlebt habe, ne? Und ich wusste nur, okay, es gibt diese Förderbedarfe, gerade im Bereich sozial-emotionale Entwicklung, aber eben auch diese ganzen anderen Förderbedarfe. Und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, obwohl ich Schulmusik studiert habe und viele Berufserfahrungen habe, wie man das eigentlich macht. Also wie geht man eigentlich um mit Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt? Und ich fand damals das so interessant, habe einen Artikel gelesen von einer amerikanischen Musikpädagogin, Maud Hickey, die sagte nur, es gibt eine ganze Reihe von Jugendlichen, die sind invisible, also die sind einfach unsichtbar, weil sie landen so unter dem Radar. Und das sind ganz häufig auch Jugendliche, die eben ja durch so ein Bildungsraster fallen, ne? Die aufgrund ihres Verhaltens und meistens im sozial-emotionalen Bereich eben wirklich einfach ganz schwierig zu packen und zu erreichen sind. Und hatte damals auch das Gefühl in diesem Inklusionsdiskurs, dass wir ganz viel mit allen möglichen Förderbedarfen beschäftigt sind, aber diese doch sehr große Zahl von Jugendlichen nicht wirklich, also nicht die Studierenden auch mit Impulsen versorgen, wie sie denn sozusagen auch da reingehen. Und was ich so wahrnehme, wenn man jetzt mal den Blick auf diese Zielgruppe der Jugendlichen wendet, die sich dort befinden, das sind ja Jugendliche, die kommen aus, die haben andere Alltagsrealitäten als die, die wir aus die, also in denen wir sozialisiert wurden. Und es macht aber total Sinn, tatsächlich das erstmal zu versuchen zu verstehen. Also was bedeutet das eigentlich sozusagen, wenn ich einen Alltag habe, der so gar nicht einfach ist, der mit ganz viele Problemlagen erstmal hat, bevor ich überhaupt daran denken kann, dass ich ins Arbeiten komme. Das ist so das eine. Und das andere, was ich spannend finde an der Arbeit, ist, dass diese Jugendlichen ja eine ganze Reihe von Ressourcen mitbringen, also Potenzialen, die sie wahrscheinlich gar nicht, das ist eine Vermutung, die ich habe, gar nicht so wahrnehmen als Ressourcen, weil der Alltag so mit Problemen zugekleistert ist und weil sie so gar nicht wertschätzend auch mal an die Hand genommen werden und gesagt haben, jetzt auf, entwickel dich mal so weiter, wie es andere Kinder vielleicht machen können, deren Eltern sich wirklich dafür einsetzen. Und genau dieses Entwicklungspotenzial, wenn man das jetzt mal von Musik aus denkt, da mal den Fokus drauf zu lenken und den Scheinwerfer, das fand ich spannend, weil ich dachte, naja, also wir gehen immer an der Musikhochschule davon aus oder auch im Gymnasium, ja, dass Menschen sich verwirklichen können, entwickeln können. Aber was ist denn mit den Kindern und Jugendlichen, deren Entwicklung total gestört ist dahingehend, dass die Struktur gar nicht da ist? So, was passiert denn mit denen? Und da sozusagen in die Lehramtsausbildung oder überhaupt in die Pädagogik einen Fokus zu setzen, vergisst diese Kinder nicht und diese Jugendliche, weil es gibt viele von ihnen.
Ja.
Vielleicht sitzen sie nicht zuhauf im Gymnasium, aber sie sind in der Gesellschaft. Und wir haben eine Verantwortung, da ein Gespür für, zu entwickeln, wie man die adressiert, wie man die überhaupt erstmal wahrnimmt und wie man überhaupt an diese Potenziale rankommt. Und da haben wir gesagt, naja, als Musikhochschule und Musikmenschen könnten wir vielleicht tatsächlich mal auf diesen Musikbereich gucken.
Also für mich so von der Herkunft eben die Praxis in Chile, dass ich eben da mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet habe, die ja auch eben ganz schwierige Alltagssituationen hatten, viel Gewalterfahrung auch und auch Drogengeschichten, Konflikte und so. Aber es war natürlich alles in Freiheit. Also nicht nur das Musikalische war ein Riesenpotenzial, sondern auch das Soziale, was sie über die Musikpraxis erfahren haben und was ich das erste Mal gesehen habe, weil ich habe bis dahin auch eben in ähnlichen Kontexten wie du unterrichtet, an Schulen in Hamburg, in Blankenese,
An diesem Kerzfeld. Das ist
einfach ein soziales Feld. Ja,
total.
Und eben dann auch ein für mich ein großer Kulturschock, aber da zu sehen, okay, wie erarbeitet man als Jugendlichengruppe eigentlich ein Werk gemeinsam? Wie unterstützt man andere in ihrem Lernprozess? Und das wirklich zu sehen, wie sich Jugendliche da selbst organisieren, altersübergreifend, also von 12 oder nee, von 10 bis 18 tatsächlich. Und wer wird auch der Anführer sozusagen oder Anführerin einer Gruppe und was für Ideale und Vorstellungen haben die? Das war für mich irgendwie so ein Aha. Ja, im Prinzip. Deshalb, also da habe ich so dieses Potenzial eben erfahren und deshalb denke ich, das hat ein Riesenpotenzial eben auch für diese Jugendlichen da.
Und wenn man das jetzt zum Beispiel auch, also jetzt gerade mal sich Musikschulen anguckt, ne? Ich denke immer, naja, Musikschulen gehen ja im Prinzip ein bisschen davon aus, dass die Jugendlichen und Kinder auch zu Hause betreut werden. Also diese Jugendlichen, mit denen wir es dort zu tun haben, das ist einfach nicht da. Also das, und ich frage mich dann immer, wie kann denn eine Musikschule theoretisch auch funktionieren für solche Jugendliche, die halt nicht gebracht werden, die nicht das Geld haben. Also wo alles Mögliche quasi eigentlich dagegen spricht, die aber vielleicht in sich irgendwas tragen, was ihnen Spaß macht. Und sei es, ich rappe gern oder ich bastle gerne Beats. Irgendwo muss es ja so einen Ort geben, finde ich auch in der musikalischen Bildungsblase, wo diese Jugendlichen sich willkommen und wertgeschätzt fühlen.
Und das ist eben was wir so ganz stark mitkriegen, dass die auf ganz informellem Weg eine riesige Expertise aufbauen. Also für sich eben abseits der Institutionen, die wir sonst so bespielen, gibt es da eben ein unglaublich großes Expertenwissen auch. Und also die Studierenden.
Street Knowledge.
Ja, absolut. Ja. Und die Jugendlichen, die sich mit den Studierenden von uns unterhalten. Also das ist so eine Art Peer-Learning letztendlich auch, gerade jetzt im Bereich dieses Gangster-Rap oder Hip-Hop so. Deshalb ist das, ist diese Begegnung oder dieser Ort einfach auch so spannend anzuschauen, weil da Lernen auch in ganz unterschiedlichen Feldern und in unterschiedlichen Dimensionen stattfindet. Und das ist so das, was, glaube ich, uns beide total antreibt da. Ne?
Total.
Da würde ich gerne mal eine provokante Frage stellen. Also wenn wir wissen, dass Jugendliche auch ohne Institution ihre Ressourcen nutzen und einbringen und in Gemeinschaft musizieren, wofür braucht es dann eigentlich noch unsere Facilitation? Ich denke jetzt wieder an meinen Vater, wie so oft, der 77 ist, der auch mit 16 anfing, mit seinen Peers selber Musik zu machen. Der macht bis heute so Musik ohne Kulturinstitutionen. Und also du hast eigentlich ein Argument schon genannt. Also wir haben eine Verantwortung und wir wollen eine inklusive Gesellschaft sein. Und das wäre ein Grund, warum man die Menschen aus Institutionen wie unserer mit diesen Jugendlichen zusammenbringt. Also gibt es noch weitere?
Ja, ich habe noch ein paar.
Ja.
Also ich glaube, ressourcenorientiertes Handeln, das ja in der sozialen Arbeit auch ganz wichtig ist, bedeutet ja nicht nur, Menschen haben Ressourcen und bringen sie mit, sondern sie müssen sie erstmal entdecken.
Ja.
Und das ist ja so ein kooperativer Prozess. Also es braucht ja auch die andere Seite, die dir hilft, eigentlich diese Ressourcen erstmal zu erkennen. Ja. Und was für mich eigentlich das Riesen-Learning aus allen Projekten in der Jugendarrest oder Strafanstalt ist, ist, dass die Studierenden da irgendwie auch so ein bisschen als diejenigen Menschen agieren, die erstmal aus einer anderen Bubble kommen, also die nicht kriminell sind. Das ist schon erstmal was Positives. Also das hat, glaube ich, schon, das macht was mit denen. Vielleicht jetzt nur kurzfristig, aber ich glaube schon, dass sie merken, ah krass, hups, jetzt kommt hier gerade jemand in meine Bubble, die kenne ich gar nicht. Das ist sehr interessant. Und das andere ist, dass deswegen arbeiten wir auch mit so Begriffen wie Auftakt oder Türöffner, dass da jemand eine Tür aufmacht. So, ob man da jetzt durchgeht oder nicht, das müssen die Jugendlichen dann selber entscheiden. Ja. Aber zumindest machen wir eine Tür auf. Und ich glaube, da so sehe ich auch Facilitation, also dass man versucht, im Leben Ankerpunkte zu setzen, wo man Menschen helfen kann, den nächsten Schritt zu gehen. Und gerade im Bereich von Jugendkriminalität ist schon, also es gibt da schon Studien, die sagen, also Freizeit ist ein großer, also ist einfach eine Zeit, wo viel Mist gebaut wird, also viele Straftaten verübt werden, weil die Struktur fehlt. Und Musik ist da jetzt nicht ein Allheilmittel und sagt so, wir packen jetzt da Musik hin und dann machen.
Dann wird alles gut.
Daran glaube ich auch nicht. Ich glaube aber daran, dass man individuell, also dass es sich lohnt, durch solche Maßnahmen immer wieder Menschen die Möglichkeit zu geben und dann sind es ein paar, die vielleicht dann auch sozusagen diesen Anker aufgreifen und durch die Tür laufen. Und für die hat sich's dann schon gelohnt, weil die wiederum auch als MultiplikatorInnen wieder tätig sind oder sie nämlich in ihr Feld wirken. So wie
ja, vielleicht werden sie dann auf der Straße, sage ich jetzt mal so bildlich, die Facilitators, die Neuen.
Genau, also wie gesagt, der Mashrut Khan, den wir jetzt kennengelernt haben, das ist genau so ein Beispiel. Ne? Der hat früher auch gesessen, war Intensivstraftäter, hat sich dann sozusagen mit Musik auch so
Was heißt nochmal genau Intensivstraftäter?
Naja, Intensivstraftäter ist das ja schon sehr intensiv mit Straftäter. beschäftigt war. Ich kann das jetzt auch nicht so genau definieren, aber ich weiß nur von ihm selber, dass er auch immer wieder gesagt hat, also der war auch schon ein Kopf in einer Gang. Oh. Und das war jetzt nicht einfach nur kleine Delikte, sondern das war schon
also er ist tief eingetaucht in so eine kriminelle Szene, kann man sagen.
Genau, und ich hatte jetzt mit Maschut eben auch viele Telefonate, wir haben viel geredet und ich habe schon den Eindruck, dass jemand wie er, gerade wenn es um Themen wie Männlichkeit, Ehre oder so Respekt geht, dass der natürlich einen ganz anderen Einfluss hat auf die Jugendlichen, als wenn jetzt Julia und ich da sitzen würden und
klar, wir haben nicht diese Street Credibility.
Wir haben eine andere. Aber genau, aber wir können quasi diese andere Szene mit dieser Szene koppeln.
Ja, das ist unser Job.
Ja, genau. Ja. Also wir können einfach sagen, uns ist das wichtig und wir stehen dafür. Und sagen, wir koppeln das jetzt.
Also wir übernehmen eben aus der institutionellen Blase heraus diese Verantwortung und sehen darin unseren Job. Ja, und was deine Antwort mir jetzt auch nochmal gerade gezeigt hat, ist, dass es unser Leben auch spannender macht. Es ist ja auch für die Studierenden so.
Absolut.
Also es macht unser aller Leben eigentlich spannender und lebendiger.
Mhm. Ja, und man muss auch sagen, diese Jugendlichen haben schon wirklich spannende Geschichten zu erzählen. Das ist auch eine Ressource. Aber, und das ist, da sind wir eben so bei Musik. Musik ist eigentlich ein tolles Medium, um sowas erstmal auszudrücken. Ne? Und
durch Songwriting.
Und oft werden wir ja auch gefragt, ja, muss es immer Hip-Hop und Rap sein? Und dann sage ich ja, nee, muss es nicht. Also letztendlich bringt jeder das rein, was er reinbringt. Und wenn ein Jugendlicher da ist, der Geige spielt, hatten wir auch schon, dann ist das super. Ne?
Ah, interessant. Interessanter Fall.
Ja.
Und der hatte das auch in einer Musikschule, also formal gelernt.
Also es waren auch immer wieder mal Jugendliche dabei, die so in frühen Schulkarrieren irgendwie an Instrumentalklassenunterricht teilgenommen haben. Und das, oder Bläser- und Streicherklasse irgendwie kannten, vielleicht auch von Freunden oder Geschwistern oder so. Also die kommen schon teilweise auch mit dieser Blase über die Schule in Berührung. Aber das verliert sich dann, je älter die werden. Mhm. Und wir hatten es jetzt ein paar Mal, oder in der letzten Durchgang war es, glaube ich, so, da war ein Jugendlicher dabei, der sagte, nee, also Klavier auf gar keinen Fall, also hat das irgendwie in der Schule mal gehabt. Musikunterricht ist alles furchtbar gewesen. Und dann haben die Studierenden es aber irgendwie geschafft, den doch ans Klavier zu setzen. Und dann hat er es hingekriegt, ein Kinderlied zu spielen, einhändig. Und er war irgendwie so begeistert, also hat das irgendwie als so ein positives Erlebnis da erlebt, dass er gesagt hat, ja, das kann ich. Okay, vielleicht ist es doch gar nicht so blöd. Also, egal, ob er das weitermacht oder nicht, aber da zu schauen, dass sie dann doch was Positives verbinden mit etwas, was vielleicht mal eine negative Erfahrung gewesen ist. Also da dieses Reframing irgendwie hinzubekommen, das ist für mich auch eine ganz große Motivation, das da.
Und Selbstwirksamkeitserfahrungen, die nicht kriminell sind.
Ja, genau.
Ja.
Und vielleicht auch, also was ich im Laufe der Jahre auch gemerkt habe oder was wir auch immer wieder besprechen, ist, also wenn man sich mit sowas beschäftigt, also jetzt im Gefängnis oder wo auch immer, an welchen Orten, dann muss man sich das eigentlich immer aus ganz vielen Perspektiven angucken, was eigentlich passiert. Und das tun wir auch. Das eine sind ja die Jugendlichen selbst. Und das ist aber noch längst nicht alles, was da sozusagen passiert, gesamtgesellschaftlich gesehen, sondern man darf nicht vergessen, die Studierenden, die dort dran teilnehmen, die gehen da ja auch raus mit Erfahrungen, die sie dann gesammelt haben. Die sind wirklich intensiv, würde ich so sagen. Also ich glaube schon, dass das eine Woche ist, die intensiv erlebt wird. Wie lang das anhält, sozusagen, das wissen wir nicht. Da haben wir jetzt keine Forschung drüber. Ich glaube aber schon, dass so eine intensiv erlebte Woche auf vielen, vielen Seiten schon etwas macht mit der eigenen Haltung oder mit eigenen Vorurteilen. Das glaube ich schon. Also das merke ich immer, wenn ich mit Studierenden rede, die schon länger raus sind. Also die zum Beispiel fragen, wie jetzt eine Studentin, die, glaube ich, vor 3 Jahren dabei war, die jetzt gefragt hat, darf ich in euer Netzwerk? Also, möchte da rein? Und dann denke ich, ach krass, okay. Das sind nicht alle, ne, aber es gibt die dann sagen, ich bleib am Ball.
Jetzt hast du ja ein wichtiges Stichwort selber geliefert, und zwar das Netzwerk, das ihr Schleswig-Holstein aufbaut. Also ihr habt zum einen dieses Projekt Auftakt entwickelt und Gelder eingeworben dafür. Und ihr plant gerade auch eine Netzwerktagung, die heißt Kulturelle Teilhabe im Strafvollzug, Fokus Musik. Und die findet am 21. und 22. November in Lübeck statt. Und das war doch jetzt, glaube ich, ein guter Moment, um ein bisschen darüber zu sprechen, was ihr da vorhabt, wer da alles teilnimmt und wie ihr ja entschieden habt, wer da teilnehmen soll und was da passieren soll.
Genau, also letztendlich wollen wir, also Ziel unseres oder ein Ziel unseres Projektes oder die Vision, die wir hatten, ist ja die Integration des Jugendarrests als Ort kultureller Bildung in die Infrastruktur im Land Schleswig-Holstein. So. Und da irgendwie Anknüpfungspunkte zu zeigen, so wie man diesen Ort einfach auch unter kulturellen Gesichtspunkten, Bildungsgesichtspunkten mitdenken kann. Und da ist es natürlich wichtig, dass sich die unterschiedlichen AkteurInnen, die in beiden Feldern letztendlich unterwegs sind, also in der Justiz und im Bildungsbereich, im Kulturbereich unterwegs sind, dass die sich kennenlernen und vernetzen können. Dass man eben, wir hatten es jetzt ein paar Mal, dass man gemerkt hat, ah ja, ach, die arbeiten ja mit der gleichen Zielgruppe, ach ja, ihr auch, ja, aber wir haben noch gar nicht gewusst, dass wir eigentlich ja auch zusammen denken können. Und um so einen Punkt irgendwie oder so einen Ort zu schaffen, wo sich AkteurInnen aus diesen Feldern begegnen können und Praxiseinblicke in die verschiedenen Bereiche bekommen können, das ist so der Hintergrund. Und kulturelle Teilhabe, oder wir haben gesagt, es ist Fokus Musik, weil wir natürlich uns mit Musik beschäftigen, aber es ja auch Theater oder kreative Angebote oder sonst was im Strafvollzug gibt. Und also Musik nicht der einzige kulturelle Aspekt ist.
Klar. Genau. Mhm. Genau, und dieses Netzwerk, das ist auch vielleicht nochmal interessant. Also es gibt ja schon, zum Beispiel in Amerika gibt es schon so internationale Netzwerke, ne? Music in Prisons. Das Problem ist, ich war also relativ lange auch bei diesem Netzwerk dabei, ist, dass wenn wir jetzt in die USA gucken oder sonst wo auf der Welt, sind die Gefängnissysteme einfach wahnsinnig unterschiedlich. Also es ist, man kann das gar nicht unterscheiden, und in Deutschland haben wir auch eine föderale Struktur. Und dann ist bei uns im Rahmen dieses Projektes immer mehr so der Wunsch entstanden, vielleicht müssen wir einfach auch mal nach Deutschland gucken und überlegen, was eigentlich hier sozusagen los ist, bevor wir jetzt schon sofort auf die ganze Welt gucken. Aber trotzdem natürlich diesen Diskurs auch ja aufnehmen. Und das Interessante dieses Netzwerks ist, das ist halt so bundesweit und hat sich eigentlich so immer sukzessive sowieso schon aufgebaut. Also wir kamen immer mehr mit Leuten in Kontakt, die mit uns so Kontakt haben wollten. Und irgendwann haben wir gedacht, boah, das ist jetzt ganz schön viel. Wir müssen jetzt irgendwie eine Struktur bauen, dass wir irgendwie ein bisschen strukturiert miteinander reden. Und dann kam eben dieser Gedanke mit Andreas Heye, der ja auch noch bei uns im Team mitarbeitet, zu sagen,
und wir machen, Philipp Balkenhorst, oder?
Ja, also der ist externer Experte, der ist auch dabei. Also Julia, ich, Andreas, wir sind so das Kernteam, und Philipp ist sozusagen der externe Experte und Miriam Müller, unsere wissenschaftliche Hilfskraft, dass wir gesagt haben, so online ist erstmal am niederschwelligsten, da kann man rein. Und wir haben dann festgestellt, dass wir relativ schnell Beteiligte hatten aus der Wissenschaft, aus der Praxis, Leute, die im Strafvollzug arbeiten, in der Forensik arbeiten, aber auch Leute, die sagen, ich bin schon in Pension oder ich bin in Rente, wie JugendrichterInnen, die sagen, ich möchte eigentlich mein Wissen hier auch teilen. Also ich habe ganz viel Wissen in mir, ich möchte das teilen. Und also wahnsinnig viel Impulse, eben auch ehemalige Studierende, die jetzt Lust haben, Lehrkraft im Justizvollzug zu werden. Also es ist so eine ganz witzige Gemengelage. Und wir gedacht haben, ja, was machen wir jetzt mit dieser ganzen geballten Expertise? Ein erster Meilenstein könnte eine Tagung sein, so eine gemeinsame Tagung. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das in Lübeck, weil das passt in unser Projekt rein. Und jetzt ist die Tagung eben so gestaltet, dass wir sagen, wir geben dann natürlich einen Impuls von unserem Projekt. Aber ein Tag ist sozusagen auch das Netzwerk, was es gestaltet. Das heißt, Leute, die aus dem Netzwerk kommen, geben Workshops aus ganz unterschiedlichen Angeboten, so Hands-on-Angebote. Was muss ich eigentlich machen, wenn ich in Strafvollzug arbeiten möchte mit Musik? Aber eben auch spezifische Impulse, wie zum Beispiel der Mashut Khan, der am ersten Tag wirklich nochmal speziell zur Arbeit mit Jugendlichen sprechen wird und seinen Film auch zeigen wird. Also sehr, sehr vielseitig, sehr, sehr bunt, das Programm.
Kann man den Film auch woanders sehen von ihm?
Ja, den kann man sehen. Und zwar arbeitet Mashut Khan in Norderstedt in einem Team. Ich glaube, das heißt Kriminalprävention Norderstedt. Und der Film heißt Zurück ins Leben. Und das ist ein halbstündiger Film, wo er seine Biografie verfilmt und das schön darstellt, wie er sozusagen von diesem Intensivstraftäter sozusagen diesen Transfer in seinem Leben hinbekommen hat. Und er das immer wieder reflektiert und ganz viel auch eine Rolle daran spielt, dass er immer auch nicht so richtig wusste, als ich glaube, sein Vater ist mit der Familie geflüchtet, also als er noch ganz klein war, dass er nie so richtig wusste, wo er mit seiner Identität eigentlich hingehörte. Mhm. So Familie oder Schule oder wo gehöre ich eigentlich hin? Und das war für ihn ein Riesenproblem. Und da ist er heute natürlich ein tolles Sprachrohr für Kinder und Jugendliche, die so eine ähnliche Geschichte wie er haben. Mhm. Also das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, weil das habe ich einfach jetzt auch in Gesprächen mit ihm gemerkt, ist, er verkörpert wirklich so das Wissen aus beiden Welten und kann wirklich diese Welten koppeln, was wirklich schwierig ist. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also daher würde ich auch immer sagen, es lohnt sich, solche Kontexte auch aufzusuchen, aber man muss es wirklich mit viel Wissen tun und man darf das nicht einfach nur so mal, ich fahre mal hin und fahre wieder zurück, sondern da gehört viel Zeit rein, es gehört viel sich bewusst werden, dass das ganz viel Arbeit ist. Also, und dass man
viel sich Dialog.
Auf, und dass man sich auf einen langen Weg macht. Also es ist kein kurzer Weg, es ist ein langer Weg.
Genau. Und du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich auch total wichtig finde, so, als wir auf die föderale Struktur gekommen sind. Wir haben in allen Bundesländern unterschiedliche Jugendarrestvollzugsgesetze.
Ja.
Und wir gehen nicht dahin, weil wir, also schon auch, weil wir glauben, dass das gut ist, mit Musik dort zu arbeiten, aber die Gesetzeslage erfordert auch eine pädagogische Ausgestaltung des Arrests und hat teilweise auch mehr oder weniger stark kulturelle Bildung verortet, also unter Freizeitangeboten und um das so ein bisschen greifbarer auch zu machen, also das ist für uns auch so ein Anker letztendlich für unsere Arbeit da.
Genau, und wir sind auch jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo wir uns auch dahingehend so ein bisschen vergrößern, also als dass wir wirklich schon mehrere Player und Institutionen eigentlich schon bei uns drin haben. Also eben auch ein ganz wichtiger Player ist Jugendhilfe im Strafverfahren. Ne? Also die wirklich ja die Jugendlichen die ganze Zeit begleiten, vor und während ihres Aufenthaltes und die nochmal einen ganz anderen Bezug auch haben als wir sozusagen als Externe, die ganz wertvolle Netzwerke sind für uns, also im Bereich der musikalischen Bildung und ohne die es auch gar nicht geht. Ne? Das ist zum Beispiel ganz toll, wenn man jetzt sagt, man guckt auf die Perspektive Freizeit danach. Ne? Da können wir als Einzelinstitution gar nicht viel ausrichten, sondern wir brauchen diese Netzwerke.
Ja. Und da fände ich nochmal interessant zu hören, was wir MusikpädagogInnen von diesen Menschen lernen können, was zum Beispiel dann auch beim musikpädagogischen Handeln an anderen Orten wichtig sein könnte. Also jetzt nicht nur im Strafvollzug, sondern auch in der Welt als Ganzes.
Also ich glaube, was wir von denen lernen können, ist, wie man Menschen lesen kann. Also die haben eine unglaubliche Expertise, Menschen zu lesen und sich auch entsprechend zu verhalten. Also das kann man in alle möglichen Richtungen denken. Bei uns ist das ja oft so, dass die Jugendlichen wahnsinnig höflich sind und sehr...
Also, sie wollen sich von ihrer besten Seite zeigen,
oder? Das ist ja ihr gutes Recht, aber man merkt einfach, die wissen auch sofort, also wem sie vertrauen und wem sie nicht vertrauen. Man könnte jetzt im Guten sagen, ja, die vertrauen uns vielleicht und wir schaffen es vielleicht auch in dem Moment wirklich, dass wir auf so einer Augenhöhe mit denen sind. Das ist sehr leicht, mit denen dann ins Gespräch zu kommen, wenn man das einmal geschafft hat. Das ist eine Ressource, die mitbringen. Und man könnte vielleicht sagen, das ist etwas, was man in die Musikpädagogik auch noch mal mehr reindenken kann. Also dieses Situationen lesen, Menschen lesen, reagieren.
Absolut.
Da haben die eine Ressource. Das können die gut.
Ja, weil es ja anders gar nicht geht, wenn man zusammenarbeiten möchte. Ja. Und weil die Jugendlichen im Endeffekt mit Zwang geht da auch schon mal gar nichts. Ja. Also, naja gut, sie sind gezwungen, an dem Ort zu sein. Von daher sind sie schon großem Zwang ausgesetzt. Aber nochmal vielleicht zu Julias Ideen.
Ja, also ich meine, sie lassen sich ja auch drauf ein. Ne? Sie sind ja nicht gezwungen, an diesen Angeboten teilzunehmen. Und für uns ist immer das Schöne zu sehen, wenn sie dann auch wirklich da bleiben. Also die ganze Woche da dranbleiben. Was ich immer wieder spannend finde, ist zu sehen, weil die Studierenden, die sind ja jetzt immer eine Woche da, und probieren ganz viele Dinge auch aus und da zu sehen, so was funktioniert denn eigentlich ganz gut. So, wenn man so die verschiedenen Musikpraxen sich überlegt, bewegen zu Musik oder hören von Musik oder das praktische Tun. So, wie komme ich denn eigentlich gut in das Arbeiten mit diesen Jugendlichen rein? Und da haben wir tatsächlich auch so festgestellt, so das Sprechen über Musik ist ein ganz großer Schlüssel eigentlich, um ins praktische Tun letztendlich auch reinzukommen.
Also und was meinst du mit Sprechen über Musik?
Genau. Ja, also ganz unterschiedlich. Also dass nicht ein Instrument im Fokus steht, dass ich jetzt zum Beispiel Geige lerne, die kriegen alle ein Instrument in die Hand gedrückt und müssen gleich irgendwas tun, sondern man spricht über Textzeilen oder man spricht über Lieblingssongs oder genau, also dass Musik nicht als praktisches Tun im Mittelpunkt steht, sondern
als eigenes Musizieren.
Ja. Und das fand ich total spannend zu sehen, dass man das irgendwie so ganz gut schichten kann oder so eine Priorisierung irgendwie festlegen oder feststellen konnte.
Ja, da frage ich mich, ob dieses Sprechen über Musik und die Musik, die ich mag, die du magst, ob das nicht auch vertrauensbildend ist, weil man sich dadurch kennenlernt als total. Persönlichkeiten. Ja. Und man weiß gleich ein bisschen mehr, mit wem habe ich es zu tun und wie können wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen.
Genau, ja, ganz genau.
Und was ich auch wahrnehme, und das ist so schön, das ist auf allen Seiten so, also ich finde das immer, das ist für alle Beteiligten ja was Aufregendes diese Woche. Also die Jugendlichen sind zwar da, aber letztendlich ist das, wenn es anfängt, für sie auch erstmal so voll neu und sie müssen sich sortieren. Und für die Studierenden ist es natürlich auch total neu. Und die haben ja schon mit der Anmeldung zum Seminar auch bewiesen sozusagen, dass sie bereit sind, sich auf was wirklich Unbekanntes und vielleicht auch etwas, was einem Respekt einflößt, einzulassen. Das ist ein wichtiger Schritt. Und das ist eine totale Ressource, glaube ich, für musikpädagogisches Handeln. Einfach zu wissen, ich habe das auch schon mal gemacht jetzt. Und
es aus ist der Komfortzone rausgehen.
Und wir haben es in der Gruppe gemacht, wir haben es im Team gemacht. Und man hat gemeinsam so Ups und Downs, die ja so eine Woche auch hat, einfach gemeistert. Und es kommt am Ende gar nicht so sehr darauf an, ja, wie messen wir jetzt hier den Erfolg? Sondern, nee, wir sind alle dabei geblieben. Wir haben alle irgendwie durchgehalten. Ja, sowohl ja, die Jugendlichen richtig, als auch die Studierenden. Und ob das dann, also wie das dann in die Zukunft führt, das ist so, das würde ich sagen, das ist fast ein bisschen nebensächlich. Sondern es sind die Erfahrungen, die da so mitgenommen werden. Und die sind ja höchst individuell. Aber eine Erfahrung, die, glaube ich, alle teilen, ist so, ja, wir waren da. Wir waren da von Montag bis Freitag und das unterscheidet diese Woche, glaube ich, auch von so Projekten, die so ein Tagesformate sind, weil das ist so ein bisschen die Klassenfahrt manchmal, finde ich.
Ja.
Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man fängt Montag an und Freitag ist es anders.
Was ich auch immer wieder total spannend finde, ist dann die dritte Personengruppe, das sind die Mitarbeitenden, die kriegen die Jugendlichen ja da auch mit in dieser Woche. Und gerade immer so, wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht, dass es am Ende der Woche so ein kleines Konzertformat gegeben hat. Also die Jugendlichen gemeinsam mit den Studierenden irgendeine Art von Produkt präsentiert haben. Und plötzlich dann auch Mitarbeitende ganz anders reagieren oder die Jugendlichen nochmal irgendwie von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ja, da nochmal so eine...
Es verändert was in der Beziehung.
In der Beziehung stattfindet.
Und interviewst du die Mitarbeitenden auch im Rahmen deiner Forschung? Sprichst du mit denen auch?
Werde ich noch tun. Habe ich bisher noch nicht. Ich habe bisher Jugendliche und Studierende und die Mitarbeitenden noch nicht, aber das kommt noch.
Zum Beispiel, dass bei uns auch kulinarisches, also meistens dieser Zitronenkuchen zum Beispiel, fällt mir jetzt noch ein, den wir letztes Mal gebacken haben. Das war total schön. Also auch da hat man gesehen, jetzt fernab von der Musik, da hat man auch nochmal gesehen, wie sich die Jugendlichen verhalten, so beim Backen. Ne? Und da war dieser eine, ich weiß leider nicht mehr genau aus welchem Land er kam, der ganz schlecht Deutsch sprach. Ich glaube, kam das aus der Ukraine? Ich weiß es nicht mehr genau. Der so fürsorglich also war und sich um alles gekümmert hat. Und das sind so Feinheiten, die sieht man dann im Rahmen einer Woche an so ganz verschiedenen Punkten. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeitenden dort schön. Wir schreiben das dann immer auch auf. Also die Studierenden müssen immer am Ende auch aufschreiben, wie sie die Entwicklung der Jugendlichen wahrgenommen haben. Und den nächsten Schritt kriegen wir zwar nicht mit, aber wir wissen, dass das dann auch mit in diese Berichtslegung übergeht, die dann wiederum die Jugendhilfen im Strafverfahren kriegen. Also das ist eigentlich ganz schön.
Ja, klingt super. Schöne Geschichten. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Gibt es noch irgendwas, was Sie unbedingt noch in dieser Podcast-Folge mit den HörerInnen da draußen teilen wollt?
Also ich fand es jetzt ein schönes Gespräch mit dir, Daniela. Ich danke dir erstmal dafür, dass du und dir die Zeit genommen hast.
Genau.
Ja. Und ich bin gespannt, was sich noch aus diesem Projekt entwickeln wird. glaube ich. Dass, ja. Also ich glaube, wir sind gerade jetzt...
Also auch wir lernen ja immer weiter, ne? Also was man noch irgendwie mitdenken kann, mitdenken muss, sowohl im Organisatorischen als auch im Bereich Lehre und so diskutieren wir ja auch viel. Also es ist für alle, die daran beteiligt sind, ein total großes Lernfeld.
Ja. Kommt nach Lübeck am 21. und 22. November zu unserer fantastischen Tagung im Übergangshaus.
Ja, jeder möchte nach Lübeck, weil es eine schöne Stadt ist. Und das Übergangshaus ist auch ein spannender Ort. Genau. Kann man ich auch bestätigen.
Das ist tatsächlich so, die Anmeldung, ich glaube, die geht am 15. raus. Ne? Also das ist auch limitiert. Ja. Also wir werden jetzt nicht, glaube ich, so über 100 Leute. Dann wird's,
ab dem 15. Juli.
Genau.
Ja. Gut.
Ja.
Ja, danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Danke dir.
I got stripes around my shoulders. I got chains around my feet. I got stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. I got stripes around my shoulders. I got chains around my feet.
Das war die 88. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Annette Ziegenmeier und Julia Peters, die ihr wertvolles Wissen über Musikprojekte mit Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen mit uns geteilt haben. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge bei Spotify oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Ich bedanke mich auch beim Zentrum für Lehrkräftebildung der Musikhochschule Lübeck, das diesen Podcast in den letzten 3,5 Jahren finanziell unterstützt hat. Der Podcast geht nun in eine etwas längere Sommerpause als gewöhnlich und daher freue ich mich, wenn du im Herbst wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.